Quantencheck, der Eishockey-Podcast.
Servus, hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 des Quantencheck-Podcasts, zur besten Sendezeit, Mittwochnachmittags bei den Rosenheim-Cops, aber ihr dürft es leider erst Freitag hören. Aber wir geben heute Gas, wir nehmen euch auf die Reise mit durch die crazy Welt der DEL, schauen uns den Spieltag 3, 4, 5 an und gucken noch kurz über die DEL 2, was sich da so tut. Und natürlich, ohne Co-Piloten fliegt sich so ein bisschen schlecht und ich darf begrüßen Marco, servus.
Hallöchen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle zuhört. Wir freuen uns sehr drüber und los geht's, würde ich sagen, oder?
Ja, los geht's. Lasst uns mal nach Wolfsburg gucken. Euer vorletzter Gegner hat sich langfristig jemand gekrallt, würde ich mal sagen.
Ja, Wolfsburg hat bekannt gegeben und ich meine, was gibt es einen besseren Zeitpunkt, als nach drei Shutouts in drei Spielen von zwei verschiedenen Torhütern mit einem Torhüter zu verlängern. Dustin Strahlmeier, der alte Ruhrpott-Mafiosi, hat um 3 Jahre verlängert bei Grizzlies Wolfsburg und in seinen letzten 2 Starts, 2 Shutouts, leider davon einen in Bietigheim. Respekt, also der ist direkt wieder auf Kurs und knüpft an seine überragenden Leistungen an.
Ja, muss man sagen. Ich meine, es ist ein super, ein echt super Goalie. Er ist als Mensch auch noch richtig geil. Deswegen hat Wolfsburg, glaube ich, da alles richtig gemacht und da kann man nur gratulieren. Herzlichen Glühstrumpf sagen. Aber es geht ja gleich weiter mit der Verlängerung. Also ein altbekannter Bandencheck-Podcast-Gast hat seinen Vertrag auch um 3 weitere Jahre verlängert. Gernot Trippke bleibt weiterhin Geschäftsführer der deutschen Eishockey-Liga, der Penny DL.
Ja, Wahnsinn, ne? Also wie lange der Mann das jetzt schon macht und wir hatten ja ein sensationelles Gespräch mit ihm und ja, haben da schon ganz viel über seine Arbeit und die Entwicklung der Penny DL gesprochen und ich denke, für ihn gibt es gerade auch nichts Schöneres, als dass wir mit 15 Vereinen grundsätzlich auf der einen Seite spielen können, dass das also die Lizenzierung erfolgreich funktioniert hat, dass die Zuschauer zurückkommen und der Sport einfach weiter in den Fokus rückt durch die guten Leistungen der Vereine und der Nationalmannschaft. Also absolut richtiges, richtungsweisendes Signal, so hat man langfristig Kontinuität und das finde ich gut.
Ja, denke ich auch. Aber die DL hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, der war im Bandencheck-Podcast so überragend, der war so clever, den verlängern wir einfach. So, zack, bumm.
Hat es, glaube ich, wieder funktioniert. Das alleine wird der Grund gewesen sein.
Ja, natürlich. Nur das war der Grund. Sensationell, es läuft wieder. Aber kommen wir zu einem weiteren des großen Sports. Patrick Reimer, 500 Spiele für Nürnberg. Das ist schon...
Das ist meine Ausnahme. Das ist doch mal ein Brett. Ich meine, 500 Spiele für einen Verein, das auf dem Niveau, in dem Alter, in der höchsten Spielklasse Deutschlands, zusätzlich noch auf internationalem Niveau die ganze Zeit unterwegs gewesen. Olympiasilber mit ganz, ganz, ganz wichtigen Toren. Und er ist jetzt 38. Also ich habe leider die Vermutung, dass wir wohl sein letztes Jahr erleben dürfen. Aber ja, über Patrick Reimer gibt es eigentlich nur Superlative. Ja. Und sein Schuss und die Genauigkeit und die Präzision seines Schuss, die ist einmalig.
Ja, also das ist ein großer des Sports und ich hoffe, dass wir ihn noch 1-2 Jahre sehen können. Also die Saison mit Sicherheit, ob er nächste Saison nochmal macht, ich würde es mir wünschen, weil solche Leute brauchst du einfach in der DEL, die wirklich Aushängeschilder sind, die da eben für den Sport ganz, ganz wichtige Sachen machen. Und am Ende des Tages gehört der auf jeden Fall dazu und bin mal gespannt, wie er sich da noch durchschlägt durch das ganze Thema. Ja, lass uns mal so auf die Verpflichtungen oder Abgänge gucken. Es kam heute ganz kurz erst raus, dass die Augsburger Panther verpflichten einen Pümpel. So. Jetzt kommt der Marco und sagt, nee, der heißt nicht so. Nee.
Puffy, das ist das fürs Klo. Das ist, die Augsburger haben nicht ins Klo gegriffen, sondern auf den Transfermarkt zugeschlagen.
Ja, Matt Pumpel.
Matt Pumpel, genau. Sie haben es extra nochmal drunter geschrieben. Man könnte bei dem Namen natürlich auf den lustigen Gedanken kommen, wie viele Augsburg-Fans, was wir gerade schon gesehen haben, und einen Pümpel drunter posten. Aber er wird Pumpel ausgesprochen. Also, Matt Pumpel.
Jawohl.
Spielt jetzt in Augsburg.
Bei den Augsburger Panthern, jawohl. Kommt aus Malmö, war in der, genau. in der Saison 2020-21, war es die erste Europastation. Ich meine, der ist 1,85, 91 Kilo. Könnte bei IKEA auch als Schrank arbeiten, aber macht er nicht, sondern hat sich für die Augsburger Panther entschieden. Hat in der schwedischen Hockeyliga 17 Spiele, 5 Tore, 2 Assists. Also der weiß, von was er spricht. Er hat erfolgreich in Nordamerika gespielt. Das Einzige, was ihn jetzt noch aufhalten kann, ist die größere Reisfläche, aber ich glaube, daran wird er sich auch gewöhnen. Und ja, ein warm welcome, Matt Pümpel. Jetzt hast du Pech gehabt, du heißt jetzt einfach so. Für Augsburg. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich meine, man muss mal auch überlegen, ne? Ich meine, gut 10 Jahre her, aber First Round Pick, also 24 overall für Ottawa damals und hat es ja tatsächlich auch zu ein paar NHL-Spielen gebracht. Ein paar, um Gottes Willen.
Mehr als ich. Ne?
Definitiv mehr als wir alle. Also 87 in der Zahl, ja. Die er geschafft hat und auch 11 Tore geschossen. Aber auch in der, ich meine, 340 Spiele in der AHL mit 124 Toren. Also sie haben einen Torjäger gesucht, sie haben sich ganz bewusst Zeit gelassen für diese Verpflichtung, das haben sie gepostet und mit 28 Jahren natürlich im besten Eishockeyalter. Also Kompliment, scheint ein guter Spielmacher zu sein, der auch weiß, wo das Tor steht, kann der Offensive nur gut tun.
Ja, absolut. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich so, dass Augsburg das gebrauchen kann im Sturm. Gut, die haben jetzt gegen Bietigheim gespielt, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Da hat es ja geklappt mit dem Sturm. Wer nicht mehr auflaufen darf, ist Marc Zanetti von der Düsseldorfer EG. Marco, weißt du da mehr?
Ja. Marc Zanetti, Verteidiger in Düsseldorf und leider im Februar eine Thrombose erlitten im Unterschenkel und die zwingt ihn jetzt dazu, seinen Vertrag in Düsseldorf weiter aufzulösen. Sie hatten vor einiger Zeit schon bekannt gegeben, dass er noch weiter braucht in der Reha und probieren ihn im Laufe der Saison doch nochmal aufs Eis zu kriegen und halten am Vertrag fest, aber jetzt ist es halt entschieden, es geht nicht. Er kann diesen Sport, also auf dem Niveau gerade nicht betreiben. Man hat ja bereits mit Jonas Järvinen vor ein paar Wochen einen Ersatz verpflichtet für ihn. Das hat man genauso kommuniziert, dass es für Marc Zanetti halt aktuell noch Zeit braucht und man holt deswegen einen Verteidigerersatz. Und jetzt ist es halt der endgültige Ersatz und Vertrag aufgelöst. Wir wünschen Marc Zanetti wirklich alles Gute und vollständige Genesung. Vielleicht gibt es doch nochmal irgendwo die Chance zurückzukommen.
Ja, das ist halt auch so, Thrombose, da denkst du ja eigentlich immer an andere Geschichten. Ne? Das denkst du, das bringst du jetzt nicht unbedingt mit dem Profi-Eishockey-Sport in Verbindung. Deswegen war die Meldung sehr verstörend anfangs, aber du siehst, dass sowas sich auch im Profisport einfach mal, dass sowas im Profisport einfach passieren kann. Und das ist natürlich für so einen Spieler wie Marc Zanetti schon sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Aber gut, wie du sagst, wir wünschen ihm alles Gute und ich hoffe, dass er irgendwann, nochmal auf dem Eis zu sehen ist. Mal gucken, wir werden das ja verfolgen und sind da immer nah am Puck, sozusagen. Aber apropos Überleitungs-Champion nah am Puck, lass uns mal auf die Eisflächen Deutschlands schauen, was da denn da so passiert ist. Also es waren ja einige Spiele, seitdem wir unsere letzte Sendung hatten. Da hat der Spieltag 3 begonnen. Am 16.09. Mit Schwenning gegen München. Fand ich sehr überraschend. 1-2 nur für München. Also das hätte ich durchaus höher gerechnet. Ja, aber wenn man dann auf einen Tag später schaut, dann haben wir wieder das ursprüngliche Ergebnis. Die Krefeld-Pinguine haben zu Hause gegen Köln gespielt und das Publikum war ja mal nicht ganz so zufrieden, oder Marco?
Ach ja, Mensch, die einzige Konstanz in den ersten 3 Spieltagen bei Krefeld waren halt jedes Spiel 6 Gegentore, ne? Das ist, ja, aber natürlich nichts, über was man sich freut. So, ja, dass es in Krefeld nicht wieder schwer werden würde, das wusste man. Mhm. Also das sieht ja eigentlich jeder. Das konnte man erahnen, mit einer leichten Tendenz, dass es besser werden sollte aufgrund der Neuzugänge. Aber die können das alleine auch nicht machen. Eishockey ist ein Teamsport und die müssen sich alle wohlfühlen, die müssen alle da alles geben. Für den Standort ist es weiterhin echt bedenklich. Wir kommen im Spieltag 5 gleich drauf. Man hat ja mittlerweile den ersten Punkt in dieser Saison geholt. Mhm. Ja. Und auch für mich vollkommen unerwartet, weil das hatte ich ganz anders eingeschätzt. Aber es zeigt einfach weiterhin, dass das noch nicht berechenbar ist. Es gibt aktuell ganz wenige Favoritensiege, von denen ich vorher sage, ja, ja, die gewinnen das eh klar.
Ja.
Schwenning ist für mich wirklich in dem Fall einfach bitter, weil die haben ein ganz gutes Spiel zu Hause gemacht. Ja. Wir haben ja das während der Sendung schon gesagt.
Ja.
Das lief ja parallel. Und das Ding ist, die verlieren zu Hause nur 1-2 gegen München. Aber München ist einfach eine unglaublich kontrollierte Mannschaft. Das ist Wahnsinn gewesen. Die haben dieses Spiel in 60 Minuten komplett in der Kontrolle gehabt. Du hattest nicht eine Sekunde den Anschein, selbst als es am Ende ein Torwart rausgenommen haben, nicht, dass München, dass da irgendwas noch schief geht. Das 1-2 ist ja auch sehr spät erst gefallen.
Ja.
München ist schon unheimlich konstant. Gegen Straubing dann am nächsten Spieltag 6-3 gewonnen.
Ja.
Mal gucken, was sie jetzt heute Abend machen. Ich glaube, da fahren sie, wenn mich nicht alles täuscht, nach Iserlohn. Das wird, glaube ich, natürlich eine andere Partie, genau. Dort in Iserlohn zu spielen, wird schwierig. Aber ja, wie gesagt, für mich gibt es weiterhin, ist es total unberechenbar. Gibt keine klassischen Favoritensiege, die von Haus aus so sind. Das hat man spätestens gestern Abend in Mannheim gesehen, die dann nur nach Overtime gegen Krefeld gewonnen haben und lange hinten gelegen haben.
Gut, ich meine, München hat sich auch selbst schwer gemacht. Sie hatten mehr Strafminuten als die Wild Wings, das muss man auch sagen. Das heißt, sie waren vermehrt in Unterzahl. Schwenning hat ja auch das Unterzahltor oder das Überzahltor so geschossen. Und am Ende des Tages kann das halt schon mal knapp werden, wenn du wirklich dorthin gehend viel Zeit auf der Strafbank verbringst. Und wenn man mal auf die Statistiken von Krefeld gegen Köln schaut, das ist ja auch hanebüchen. Wenn ich sehe, dass Köln 37 Torschüsse hat zu 27 und Krefeld eine Schusseffizienz von 0% hat, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wo es herkommt. Ne? Und am Ende des Tages ist es wirklich so, dass auch die gewonnenen Bullies, also Köln gewinnt 28 zu 18 Bullies. Das ist eine Statistik, die finde ich sehr, sehr wichtig, gerade in dem Bereich, wenn man sich im gegnerischen Drittel festsetzen möchte, ist die Statistik schon nicht ganz so ohne. Und da hat Krefeld einfach den Kürzeren gezogen.
Ja, auch die Gesamtstatistik in der Liga gibt das wieder. Ne?
Ja.
Krefeld hat bei den Face-Offs, also bei den Bullies, und wie du sagst, bist du in der Offensive und gewinnst einen Bully, dann fällt es dir auch vielleicht mal leichter, einen Bully zu gewinnen, zum Verteidiger zu geben, und der schießt einfach mal drauf, und wenn du Glück hast, hält irgendeiner in die Kelle rein, das Ding ist drin.
Ja.
Nur sie gewinnen nur 44,8% ihrer Bullies, ist der zweitschlechteste Wert in der Liga.
Ja.
Nur Nürnberg hat da noch leichtere Defizite, aber gut, wir sind auch, wie gesagt, weiterhin am Anfang der Saison. Aber nach 5 Spielen sieht man zumindest mal so ein paar Statistiken schon. Und ich finde, da siehst du es halt, sie sind in der Powerplay-Statistik das drittschlechteste Team, wenn man das so sagen will.
Ja.
Sie sind im Unterzahlspiel nicht gut.
nicht
freundlich auch. Ja, ich meine, gut, da geben sich, ne, Augsburg ist da sogar auch noch schlechter im Unterzahlspiel. Und also es zieht sich quer durch die Bank, und deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Aber die Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon, mein Freund. Also
5 € ins Phrasenschwein, Mago.
Ja, wird gemacht.
Aber dass Augsburg jetzt einen Spieler verpflichtet hat, hat man schon beim letzten Spiel gesehen. Also Augsburg-Iserlohn 1-4 für Iserlohn. Iserlohn so ein bisschen der Geheimfavorit. Hannibal Weizmann mit einer sehr, sehr starken Partie. Hat eine gute Leistung gezeigt, und du siehst es einfach auch. Am Ende des Tages hat Augsburg 40 Torschüsse gehabt. Das heißt, sie waren da ein bisschen stärker als Iserlohn. Und selbst Iserlohn hatte 14 Strafminuten. Also sie kamen von der Strafbank irgendwie nicht runter. Aber da siehst du, dass Hannibal Weizmann hinten eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat. Und am Ende des Tages haben die das souverän mitgenommen in Augsburg, würde ich sagen.
Ja, und für mich ein absoluter Faktor, und der wird in Iserlohn hoffentlich die ganze Saison ein Faktor bleiben, weil es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, ist Luke Adam.
Ach, Wahnsinn.
Also wer sich die Highlights nochmal angucken will, wie der da von Coast to Coast quasi durchgeht und dann aufs Auge hat, zwischen Torwart und Pfosten nochmal eigentlich schon vorbeigefahren, den Puck zurückzugeben.
Ja.
Und der muss nur noch fast ins leere Tor schießen. Sead Akolatze mit dem 0-2 war es, glaube ich, dem Strahl von der blauen Linie.
Ja.
Ne, da passen einfach, die Neuzugänge finden sich sehr, sehr gut ins Iserlohner Spiel. Du hast mit an Jenicke und Weizmann, zwei ja. hervorragende Torhüter.
Absolut.
Und es ist doch schön zu sehen, dass du auch einen Hannibal da einfach reinwerfen kannst und der liefert so ein gutes Spiel ab. Also von daher, in Iserlohn macht man einiges richtig und ich habe es gesagt, für mich in der Vorschau wird ein Team, was am Ende auf jeden Fall irgendwie in den Top 6 mitspielen wird, da bleibe ich dabei.
Ja, ja, glaube ich auch, weil die sind mannschaftlich geschlossen echt so stark und wie du sagst, die ganzen Neuzugänge, die bringen sich gut ein und wenn du siehst, wie Luke Adam diesen Pass spielt und jeder andere versucht, den irgendwie nur reinzustochern, aber er bleibt total uneigennützig für sich selbst und spielt den Pass noch zum besser wie sagt man, ja, zum besser postierten, Spieler, ist es wirklich ein Charakterzug, den er hat, der ganz, ganz wichtig ist. Und am Ende des Tages gewinnst du halt so auch Spiele, ne? Wenn du als Team zusammenspielst.
Ja, absolut, ja. Total richtig.
Mannheim-Nürnberg hat mich auch überrascht. Nürnberg, ja, hat das erste Spiel verloren gegen Bietigheim. Da habe ich auch nicht gewusst, boah, in welche Richtung geht es so richtig. Aber das
Nürnberg
war ja mal...
Nürnberg hat gegen Bietigheim gewonnen. Ingolstadt meinst du?
Was habe ich gerade? Ihr habt doch gesagt Nürnberg.
Nürnberg.
Ach, Ingolstadt.
Ja, Nürnberg.
Ah, Alter, das, ich will nach Hause. Mannheim gegen Nürnberg. So, jetzt Nürnberg hat natürlich nicht das erste Spiel gegen Bietigheim verloren. Das war Ingolstadt. Aber die liegen ja in einer Richtung. Deswegen haben wir das leicht verwechselt. Aber ab einem gewissen Alter ist das halt einfach so.
Tiger und Panther kann man mal durch einen Reißball fangen.
Der Dijon. Ja, Mannheim-Nürnberg 3-2. War jetzt auch kein klares Ergebnis, aber Mannheim ist auch sehr, sehr kompakt. Also du merkst es auch. Ich meine, gerade jetzt zum Beispiel Corby Holzer, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, der tut einfach wieder gut. Macht das entscheidende Tor mal locker. Und am Ende des Tages ist es gut, wenn man so einen Spieler auf seiner Seite hat.
Ja, und bei Mannheim denke ich die ganze Zeit, Mensch, da fehlt mir mal so ein Ergebnis, so ein 5-0, keine Ahnung, mal einen Gegner 6-1 weggehauen, wo ich denke, ja, die Adler sind wirklich in der Saison angekommen. Ja. Es sind bisher relativ knappe Ergebnisse, aber nichtsdestotrotz, die haben in Berlin 3-0 gewonnen, Corby Holzer auch da mit einem Empty-Net-Tor.
Ja.
Aber, also weißt du, die sind vielleicht noch nicht auf dem Level, wo sie hinwollen, aber auch da wird Pavel Groß sagen, solange wir punkten, ist ihm das halt einfach vermutlich scheißegal.
Ja.
Und solange sie am Ende der Saison relativ weit oben stehen und in den Playoffs eine gute Rolle spielen, weil was bringt dir die Hauptrunde, wenn du es dann in den Playoffs verkackst, ne? Das wissen wir ja.
So sieht es aus. Und wie du sagst, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
So. Ja, siehst du?
Ja.
So. Und 4 Spiele, erst 8 Gegentreffer, zeigt auch wieder, da Dennis Endras verletzt ist, Herr Brückmann macht da hinten ein richtig gutes Ding.
Ja.
In Berlin, die Eisbären hätten noch 60 Minuten weiterspielen können, ich habe das Spiel gesehen, die hätten das Ding einfach nicht reinbekommen. Die haben ja machen können, was sie wollen, aber die haben das Ding einfach nicht reinbekommen und der Brückmann war so bärenstark. Deswegen Adler, 4 Spiele, 8 Punkte, ganz oben mit in der Tabelle dabei.
Kann man mal machen, absolut. Ja, und dann haben wir Straubing-Ingolstadt, das kleine gallische Dorf, das ja abgelöst wurde durch das andere kleine gallische Dorf. Aber ich glaube, da geht es nur um 200 Zuschauer, aber gut, watch else. Straubing-Ingolstadt 4-1. Ich weiß auch noch nicht so Richtung, in welche Richtung es mit Straubing geht. Also das ist auch, die waren ja vorletztes Jahr ganz, ganz stark in den Playoffs, durften nicht spielen, durften dann am Ende des Tages die Champions Hockey League nicht spielen. Dann waren die nächste Saison letztes Jahr drauf, ein bisschen schwierig. Und ich weiß wirklich nicht, wohin mit Straubing.
Geht mir genauso. Die 6 Punkte, die haben sie zu Hause geholt, die sie bisher haben. Ja, auswärts gab es in den beiden Spielen, die sie hatten, einfach noch nichts zu holen. 11 Gegentreffer. Zu Hause dann irgendwie ein anderes Bild. Da sieht es schon deutlich besser aus. Da hast du nur 3 Gegentreffer in 2 Spielen. Da macht vielleicht auch wieder die Rückkehr des Publikums einiges aus, aber jetzt müssen sie es halt auch irgendwann mal auswärts auf die das müssen sie es auswärts irgendwann mal demnächst auf die Kette bekommen.
Ja.
Und von daher abzuwarten, wie es da weitergeht. Du sagst es richtig. Der Gegner aber genauso. Ingolstadt ist für mich auch noch so ein bisschen eine Wundertüte.
Ja.
Da kann es hoch und runter gehen. Ich glaube, man hat sich zwischen Herrn Rämö und Herrn Reich ist man mit beiden noch nicht komplett hundertprozentig, glaube ich, zufrieden. Man wechselt da noch brav hin und her, was du bei so zwei starken Torhütern natürlich auf der einen Seite auch machen kannst.
Ja, aber zumal hast du ja zuletzt mit Michael Garteig natürlich auch einen überragenden Torhüter gehabt, den du natürlich jetzt ersetzen musst. Und du weißt es selber, wenn du halt im Goalie-Bereich ständig wechselst, dann bekommst du ja selbst auch für dich nicht die Sicherheit, um die Spiele zu Ende zu spielen. Und wenn du halt ständig wechselst, dann bringt das für das Selbstvertrauen der Torhüter eigentlich recht wenig. Und ich finde Kevin Reich, finde ich einfach nicht stark genug, um Michael Gartag zu ersetzen. Und bei Remö weiß man es noch nicht, in welche Richtung es geht. Also ich bin da echt gespannt und ich glaube, das könnte so ein Schlüsselerlebnis werden, was die Torhüter anbelangt.
Ja, Kevin Reich kann ja auch mit 85% Fangquote nicht zufrieden sein, um Gottes Willen, das ist kein Torhüter. Ja. Er kommt halt aus München, er hatte dort halt einen unglaublich starken Torwarttrainer. Vielleicht muss er sich jetzt auch erst in Ingolstadt akklimatisieren, vielleicht kommen Remo und er, müssen das auch erst miteinander irgendwie abstimmen, dass es ein gesunder Konkurrenzkampf wird. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben sie eine geile Mannschaft um sich herum und eigentlich zu performen. Und Remo hat das ja in der Tat auch schon gezeigt. Ne? Bei ihm sind es 2,5 Gegentreffer, bei Reich 3,98. Also sie haben sich bis jetzt die Spielzeiten aufgeteilt. Jeder hat 2 Spiele bekommen, 50-50. Ja. Und von daher, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber das Spiel hatte ja auch ordentlich Zunder.
Ja. Absolut.
Da ging es ja auch, also ich weiß nicht, die Strafzeitenstatistiken, die Straubinger sind da ganz vorne mit dabei, ne?
Würde ich mal sagen, ja, also da ist...
Also es ist schon dreimal fünf, ja, das ist für mich, bleibt für mich also dreimal schon 5 Minuten Strafen und schon eine Spieldauer und insgesamt 77 Strafminuten in 4 Spielen, also fast 20 pro Spiel, 19,25 pro Spiel.
Ja, das ist einfach zu viel.
Richtig, ne? Das ist zu viel. Cody Lampel, überragender Mann, aber halt jetzt auch schon, ich glaube, das eins der ersten Spiele hat er 30 Minuten Eiszeit, aber auch 9 Minuten auf der Strafbank gehockt. Und in dem Spiel gegen Ingolstadt, Open Ice Hit, zack, 5+, durfte direkt duschen gehen, war ein Kniecheck. Ja. Danach 3 Spiele gesperrt. So, das bringt dir jetzt natürlich auch nichts, ne? Dann holst du halt keine Punkte.
Nee, nicht wirklich. Und am Ende des Tages ist es dann halt so, wie es ist, ne? Und da muss man sich einfach besser im Griff haben. Ich glaube, was die Strafbank anbelangt, du gewinnst halt kein Spiel auf der Strafbank und du musst immer eins mehr schießen als dein Gegner. So, das ist, ne? Jetzt schmeiß ich mal 5 Euro rein, ja genau. Aber am Ende des Tages wird man sehen, ich meine, es ist noch alles neu. Es sind erst ein paar Spiele gemacht, man kann jetzt noch kein Resümee ziehen. Aber trotzdem siehst du schon, also was mir auffällt, ist, dass es erschreckend viele Tore gibt. Also das war, glaube ich, in der Vergangenheit habe ich das so auf dem Schirm nicht ganz so. Da waren die Spiele doch enger, aber du siehst halt viel 6-3, 6-0, 4-0. Also das ist schon vermehrt.
Ja, aber ist doch schön für den Zuschauer.
Ist super, absolut. Aber für
den Trainer. Und wir stehen am Anfang der Saison. Da geht es ja meistens, für die Trainer darum, die Offensive in Schwung zu bringen. Und die Defensive kommt ja eher so im zweiten Teil der Saison. Und dann Richtung Playoffs. Ne? Defense wins Championships. Offense wins Games. Defense, also da ist, zack, nächste Phase.
Ja, Wahnsinn.
Also heute läuft's. Weißt du, deswegen gehe ich eher von aus, dass die Trainer da vielleicht gerade zufrieden sind, wenn sie Tore schießen. Du siehst es, in Augsburg war man nicht zufrieden, deswegen hat man nachverpflichtet hofft sich da jetzt mehr Durchschlagskraft. Aber wie du sagst, ich finde, es gibt noch keine richtig krass klaren Ergebnisse, von denen ich sage, jawohl, die habe ich immer so erwartet. Jedes Spiel ist super spannend und wenn ich auch heute Abend Ingolstadt-Düsseldorf sehe, oder Iserlohn München oder Straubing Berlin. Ich kann dir aus der Hüfte nicht sagen, da gibt es einen klaren Gewinner. Glaube ich, weiß ich nicht.
Nee, das weiß ich
Düsseldorf
auch nicht.
Düsseldorf spielt frech auf mit ihrer jungen Truppe. Ingolstadt ist noch nicht gefestigt. Das kann ein spannendes Spielchen geben, auch mit vielen Toren oder halt wenig. Iserlohn München potenziell mal ein Spiel mit bestimmt 5-6 Toren. Mal sehen, auf welcher Seite. Und absolut. Straubing Berlin, da kann auch alles passieren. Ne? Seit dem ersten Spiel Matthias Niederberger nicht im Tor. Da hat der Tobi Antschitschka jetzt die letzten 3 Partien gemacht. Deswegen
bin ich gespannt, wann der wieder zurückkommt. Bin ich ehrlich. Ja. Ja, du siehst es auch bei Bremerhaven, wenn wir auf den Spieltag 4 gucken, Nürnberg, Bremerhaven, Maxi Franz Reb, erstes Spiel, sensationelle Leistung. Also hat 1-2 brutale Saves gehabt und war der Rückhalt, den er in Bad Tölzer immer hatte. Also das war unfassbar stark von ihm. Letztes Spiel Bremerhaven gegen Eisbären 0-4, das war, ja, für mich war das klar, weil die Eisbären hatten zu keiner Zeit irgendwie das Problem, dass sie das Spiel abgeben. Die waren relativ konstant, das war natürlich manchmal eng, aber am Ende des Tages haben sie sich 4-0 durchgesetzt. Brandon Maxwell, ja, hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, macht keine so gute Figur, aber okay, das ist nun mal so, ne? Aber wie du sagst,
ich finde ihn sehr, sehr hektisch im Tor einfach. Ja. Der ist immer irgendwie am Rumspringen und machen, also irgendwie ist es spektakulär, ihm zuzusehen. Ja. Aber wie du es auch vollkommen richtig gesagt hast, mich freut es für Maxi Franzreb, seinen ersten DL-Einsatz da jetzt für Bremerhaven. Und 3,94% Fangquote da, also auch gut für einen Trainer zu sehen, dass er den mal bringen kann.
Ja, absolut.
Mal sehen, wie viel Spielzeit da noch dazu kommt.
Brandon Maxwell ist quasi der Justin Pogi der Bremer Affenpinguini sozusagen. Wolltest du es jetzt so sagen, oder?
Ja. Justin Pogi, aber ne? 0,99 im Gegentorschnitt, mein Freund.
Ja, du hast gut, nur gesagt, aber
oh, mal gucken.
Ja, ich bleibe da weiterhin bei. Für mich ist er nicht konstant genug, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du wirst es auch sehen. Das ist natürlich ein Marathon, ne, wenn wir wieder bei dem Thema sind. Lass es mal Dezember sein, lass es mal Januar sein, wenn die ersten Verletzungen kommen, das Team muss sich wieder neu finden. Das ist aber eine ganz spannende Zeit im Eishockey, weil einfach dorthin gehen siehst du einfach, wenn ein, zwei Spieler ausfallen, wie du das Ganze auffängst. Und für mich ist Justin Porgy trotzdem kein Torhüter, der jetzt konstant über eine Saison so eine brutal gute Leistung bringt, wie zum Beispiel Maxi Franzreb in Bad Tölz. Gut, andere Liga, muss man auch sagen, aber trotzdem brauchst du hinten einen Rückhalt und am
so
Ende
wie
des Tages.
Strahlmeier.
So wie das den Strahlmeier, genau. Wie hast du gesagt, der Kannibale? Nee, der was?
Nee, Ruhrpott-Mafiosi habe ich ihn genannt.
Ruhrpott-Mafiosi, genau. Ja, zum Beispiel so. Und wenn du dann siehst, gute Überleitung, Wolfsburg-DEG. So.
Ja, Low-Scoring-Game, so sagt man dazu.
Absolut, aber ich würde sagen, Torhüter-basiertes Spiel. Ich finde, dass die zwei Torhüter in Düsseldorf ihre Sache sehr, sehr gut machen. Der Henrik und der Pantkowski, der Hanne und der Pantkowski. Ich glaube, dass das weiterhin ein sehr, sehr gutes Duo ist, die sich auch finden werden. Aber ich finde halt Wolfsburg extrem clever. Also ich habe Wolfsburg live in Bietigheim gesehen, da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Die sind echt abgewichst. Clever, ruhig. Sie spielen sehr schnell von hinten die neutrale Zone durch, sind sehr, sehr, sehr schnell im Angriffsdrittel. Und das hat mich schon sehr fasziniert bei dem Spiel Wolfsburg, muss ich echt sagen. Also die sind abgeklärt.
Ja, und wenn wir so schön in unserem Zahlspielchen sind, ne? Christopher de Sousa, 5 Spiele, 8 Punkte, Topscorer der Liga. Zweiter Platz, Trevor Mingoya, 5 Spiele, 8 Assists, ebenfalls Topscorer der Liga. Ja. Beide aus Wolfsburg und dann Austin Ortega aus München mit 4 Spielen und 7 Punkten. Mhm. Und naja, da siehst du einfach, die Neuzugänge haben da richtig gut eingeschlagen. Der de Sousa ist ein kleiner Wirbelwind.
Ja, ich habe ihn jetzt ja zum ersten Mal live gesehen, ne? Und der hat, ich saß ungefähr in der dritten Reihe, ich habe einen super, super Blick auf die Eisfläche gehabt und der hat genau vor mir 2, 3 Tricks gemacht und hat 2 Bietigheim-Spiele ausgespielt. Ich hätte mir so die Beine gebrochen, dass ich die nächsten 3 Jahre nicht mehr laufen kann. Aber der Kerl ist so flink, der ist so vom Stickhandling so überragend, das ist schon Wahnsinn. Und der ist nicht zu Unrecht da oben, was die Statistik anbelangt.
Ja. Absolut. Ja. Deswegen, also krass zu sehen, wie Wolfsburg konstant ist in den letzten 3 Spielen. 3x zu 0, keine Gegentreffer. Ja. Und das ist schon absolut beeindruckend.
Ja, aber da macht auch Björn Krupp eine super Arbeit, muss man echt sagen. Wenn du dem Krupp zusiehst, wie der kommuniziert auf dem Eis und wie der seine Mitspieler zusammenhält, das ist schon nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Also das hat er drauf und da ist er
zu Recht auch
da hinten dran. Und der holt die Spieler ab, der nimmt sie mit, der verteilt sie ordentlich. Ich meine, das kann man von einem Björn Krupp erwarten, aber dass er die Rolle so angenommen hat, jetzt zurück wieder in Wolfsburg, das macht er echt gut.
Ja, sehe ich genauso. Also mir ist auch diese Kommunikation aufgefallen. Da hast du vollkommen recht.
Ja, absolut. Ja, lass uns mal Spieltag 4 schauen. Gehen wir mal durch Berlin-Mannheim. Da kommt es wieder, zack, 3-0. So, als ob Berlin gar keine Rolle spielt. Ich meine, ihr habt das Spiel auch gesehen. Das Spiel war sensationell. Aber Mannheim war einfach cleverer am Ende des Tages. Das muss man einfach so sagen. Genau. Aber das gibt der Kader einfach auch her. Ich meine, Berlin hat für mich den ähnlich starken Kader wie Mannheim. Aber du merkst einfach, dass Mannheim da eine Ecke abgezockter ist.
Ja, genau. Berlin ist zwar der deutsche Meister, aber ich sehe es auch so, Mannheim hat sich unglaublich gut verstärkt und wie gesagt, mir fehlt bei Mannheim vielleicht noch so das krasse Ergebnis, aber dass ich sage, die dominieren wirklich, aber die Spiele sind bis jetzt relativ eng. Jetzt haben sie wieder so ein Schlendrian-Ergebnis drin gehabt gegen Krefeld gestern. Ja. Nur, Anführungszeichen, nur 3-2 nach Overtime und Krefeld hat lange geführt durch 2 Tore von Alex Weiß und ja, aber sie haben gewonnen, Punkt, sie haben 2 Punkte geholt und damit haben sie jetzt 8 Punkte geholt aus den letzten 3 Spielen. Also da, ja. Es geht kaum besser.
Ja, absolut. Und die Saison ist noch lang. Oh, da kommt er wieder. Naja, und wenn wir dann spielen, Nürnberg gegen Bremerhaven, was wir schon angesprochen haben, Maxi Franz Reb, der das 2-2 festhält mit einer wahnsinnig geilen Parade und der so eine Ruhe ausstrahlt. Ich meine, der kommt von der DL2, hat in Bad Tölz gefühlt alle Spiele gemacht, was er ja auch wirklich gemacht hat am Ende des Tages. Kommt in die DEL und bringt da so eine extreme Ruhe rein. Das ist schon überragend, muss ich sagen. Das muss man erstmal so machen.
Ja. Ein großer Torhüter nimmt viel Fläche im Tor weg. Deswegen bin gespannt, wie viel Eiszeit er da weiterhin bekommt und ob er das noch weiter zeigen darf. Und auf jeden Fall eine gute Sache.
Da ja, hast du schon vollkommen recht.
Aber man darf auch nicht, ich muss da nochmal drauf eingehen, auf die Nürnberg-Spiele, weil für die halt auch so wahnsinnig bitter. Ne? In Mannheim nur 3-2 verloren. Ja. Dann zu Hause gegen Bremerhaven das Ding irgendwie lange auf der Siegerstraße gehabt und dann doch 2-3 nach Overtime verloren. Und gestern gab es in Köln ja halt auch wieder nicht viel zu holen. Man muss dazu sagen, Niklas Treutle hatte eine muskuläre Verletzung und war in Spieltag 3 und 4 nicht dabei und wurde super, super, super von Ilya Scharipow vertreten.
Wahnsinn,
weil der arme Kerl, der tut mir noch leid, der hat in der letzten Saison diese undankbaren Spiele bekommen, als sie, glaube ich, mit dem etwas noch anderen Nürnberger Team 0-6 oder sowas gegen Ingolstadt verloren haben oder 0-5 gegen München, die durfte er machen. Und dann siehst du halt immer echt scheiße aus.
Ja,
und jetzt hat er richtig starke Saves dabei gehabt und hat Nürnberg richtig lange im Spiel drin gehalten. Ja, natürlich ein verbessertes Nürnberger Team macht es ihm auch leichter, aber es freut mich unglaublich, dass Ilya die 2 Spiele hintereinander bekommen konnte. Er kriegt nicht viele Chancen hinter Niklas Treutle, weil es einfach ein unglaublich starker deutscher Torhüter ist und zu Recht in der Nationalmannschaft spielt. Und dann hat er die Chancen für mich absolut genutzt und sich bei Frank Fischöder empfohlen, ihm da ab und zu mal weitere Chancen zu geben, weil das waren richtig, richtig gute Leistungen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch am Ende, dass man nicht an Franz Reb vorbeikommt. Also ich finde Brandon Maxwell guter Torhüter, aber ich glaube, im Moment ist er einfach nicht ganz so stabil. Und ich glaube, Maxi Franz Reb hat gezeigt, dass man mit ihm oder dass mit ihm wirklich zu rechnen ist. Also muss man wirklich sagen, das Spiel war gut und ich glaube, da wird da die eine oder andere Chance, sich zu zeigen, wird er noch bekommen, absolut.
Also Nürnberg, Bremerhaven, beides haben sehr gute Backups, die Spielzeit verdient haben.
Check, genau, so sieht's aus. München-Straubing, 6-3, wie der Franzose sagt.
Oh, Jesus.
Unglaublich.
Was ist denn hier schon wieder los?
Ich weiß es auch nicht. Irgendwie gute Laune,
ja,
Keks gehabt. Ja, ja, 6-3. Ja, das war wieder eindeutig. Also da hat München gezeigt, was da gehen kann, wenn man konzentriert sich stellt und am Ende des Tages glaube ich schon, dass sie da verdient 6-3 gewonnen haben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da war Straubing einfach schwächer. Aber gut, das ist einfach die Saison, glaube ich, zu erwarten. Also Straubing, ich weiß es echt nicht. Da 4-1 gewonnen, da verlieren sie wieder 6-3. Gut, in München kannst du mal 6-3 verlieren. Aber am Ende des Tages, war da München schon extrem stark.
Ja, ich sag's ja, die sind einfach so kontrolliert in ihrem Spiel, das ist unglaublich. Das sieht, wenn sie müssen, dann können sie Und wenn sie nicht müssen, dann halten sie sich halt einfach auch zurück.
Ja, und du und siehst
halt machen auch, halt nur das, was du machen musst.
Du siehst halt auch 35 zu 22 Torschüsse. Also das ist ja nicht so, dass sie nur das machen müssen, was sie müssen, sondern sie müssen das dann richtig machen. Also sie geben dann schon Gas und da merkst du einfach auch, dass sie viel mehr Zeit vor dem gegnerischen Tor haben als alle anderen und am Ende des Tages ist man einfach so erfolgreich. Das ist einfach so und vor allem, was mir aufgefallen ist, das war ein Spiel der wenigen Strafzeiten. Es gab jeweils nur 2 Strafminuten auf jeder Seite, also es gab immer 5 gegen 5 und das war schon sehr überzeugend, was München da gemacht hat.
Ja, absolut.
Ja, Düsseldorf, Schwenningen. 2-1, das war auch wieder so ein ganz knappes Höschen, würde ich mal sagen.
Deswegen, Schwenningen ja auch Tabellenvorletzter aktuell. Ja. Aber guck dir die letzten 3 Spiele an. Sie haben insgesamt in den 3 Spielen nur 5 Gegentreffer kassiert.
Nur ganz knapp verloren immer, ja. Da war ja das 2-1
gegen München dabei. 2-1. Und 1-0 in Wolfsburg. Das heißt, die Defensive funktioniert. Joachim Eriksson macht einen sensationellen Job, macht da einfach weiter, wo er letztes Mal aufgehört hat.
Ja.
Und man ist immer nur mit einem Tor hinten dran. So, das darf jetzt nicht auf die Mentalität schlagen. Das darf dich nicht runterziehen. Die müssen den Kopf oben lassen. Außer am Sonntag. Und weil sie sind ganz nah dran. Ich hätte eigentlich fast gestern schon in Wolfsburg vielleicht mit gerechnet. Mhm. Aber sie sind ganz nah dran und warten da noch auf so auch ein richtig tolles Ergebnis. Aber da siehst du einfach, wie eng es in dieser Liga zugeht. Ne? Also wenn du in 3 Spielen nur 5 Gegentreffer kassierst, aber trotzdem keine Punkte holst. Also das tut richtig weh.
Ja, zumal du ja auch, sag ich mal, in Düsseldorf vielleicht so ein kleines Sturmproblem hast. Ich meine, wenn du siehst, du hast gegen Schwenningen hast du Schwenningen hat 10 Strafminuten und Düsseldorf nur 4 und du siehst halt, dass sie 38 Schüsse abgegeben haben und es ist nur 2-1 ausgegangen, dann weißt du schon, in welche Richtung es geht. Also da könnte man einfach mehr Effizienz erwarten und das ist halt einfach nicht passiert. Also ich glaube, das könnte ein bisschen ein Problem werden für Düsseldorf diese Saison, aber ja, man wird sehen, in welche Richtung es geht.
Ja, aber da kommen wir dann direkt, also wenn du über Schussstatistiken redest, dann müssen wir über das nächste Spiel reden. Iserlohn gegen Ingolstadt, 3-4 nach Overtime.
Ja.
Und Iserlohn gibt zu Hause in Klammern nur 27 Schüsse ab und Ingolstadt 49. Das Spiel lief so ein bisschen in meiner Vorbereitung auf den Spieltag nebenbei am Fernsehen mit und ab und zu da mal reingeguckt. Und Ingolstadt hat ein Feuerwerk da abgebrannt. Klar, die mussten auch. Ja, die haben am Tag vorher oder 2 Tage vorher haben die verloren. Und die mussten, also in Straubinger 4-1 verloren. Und die mussten dann einfach liefern. Aber 49 Schüsse. Also erstmal an diejenige macht ein überragendes Spiel.
Brauchen wir nicht drüber reden. Granate.
Der geht ja, der kriegt zwar 4 Gegentreffer, geht aber trotzdem mit weit über 90% daraus.
Ja.
Also brutal. Und Iserlohn macht ganz spät 59-39 einen Ausgleich. Und mit Torhüter raus, 6 Mann auf dem Eis. Also also von daher, da müssen wir über Schusseffizienz reden, weil Ingolstadt hat ja immer nur geile Typen im Sturm und trotzdem haben sie das Ding einfach irgendwie nicht reinbekommen. Und,
leichte Streuung, wie man sagt. Also da war der eine oder andere mal direkt daneben, würde ich mal sagen.
Ja, richtig. Deswegen, wenn die noch effektiv werden,
ja
dann Halleluja, dann können sich einige Mannschaften anziehen. Wenn die da hinten die Nummer im Tor irgendwie geregelt bekommen und die beiden Jungs sich richtig gut in Ingolstadt zurechtfinden, bleibt es für mich eins der Top 5, 6 Teams definitiv. Ingolstadt hat einen geilen Kader und die werden sich da richtig gut durchsetzen.
Sie schlagen sich unter Wert im Moment, aber gut, wird man sehen. Ich bleib dabei, Ingolstadt ist für mich eine sehr starke Mannschaft. Wird halt auf die Torhüter auch drauf ankommen, ne?
Richtig.
Aber okay. Köln-Augsburg, 3-2 Overtime. Auch wieder so ein Spiel, aber Augsburg auch sehr stark. Ich glaube, dass das Spiel so verdient ausgegangen ist. Ich meine, Köln hat ein bisschen mehr am Ende getan. Augsburg mit einem tollen Ergebnis in Köln, finde ich auch in Ordnung. Das ist auch gut gewesen. Und am Ende des Tages zeigt es aber wieder, dass mit beiden Mannschaften auch zu rechnen ist, ne?
Ja, Augsburg hatte auswärts auch mehr Schüsse als Köln, ne? Mhm. Also sie waren nicht schlechter, um Gottes Willen.
Ja.
Du kannst dir natürlich angucken, wer hat, also ne, gibt ja hier so wunderbare Statistiken, der DEL, das ist ja ein unglaublich geil. Ja. Und Köln war halt effektiver, weil sie mehr aus dem Slot geschossen haben. Ihre ja. Schüsse kamen zu 39% wirklich aus dem Bereich vor zwischen den Bullypunkten.
Ja.
Und von außen gar nicht. Mhm. Und da war Augsburg halt nicht so stark. So, und Köln hat halt ihre Tore da gemacht, wo sie hingehören, nämlich im Slot. Das ist die Red Zone. Da musst du möglichst deine die Zone freihalten, um es dem Torhüter leichter zu machen. Und das hat Köln besser gemacht, war effektiver und hat das Spiel dann am Ende auch gewonnen. Und Andreas Thuresson, die Verpflichtung aus Schwenningen, hat hier gezeigt, was er kann.
Brutal. Ganz, ganz stark. Aber wenn man auf die Schüsse aus dem Slot kommt, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel, weil es hat leider nicht funktioniert, dass ich als Maskottchen Glück gebracht habe. Also ich habe ja das Spiel. Ich bin raus. Ich darf in Zukunft nur noch von draußen zugucken. Bietigheim Wolfsburg. Also ich habe das Spiel gesehen. Bietigheim hat irgendwie im ersten Drittel gar nicht stattgefunden. Also sie haben keinen Zugriff zum Spiel gefunden. Sie waren immer ein, zwei Schritte langsamer. Es waren sehr, sehr viele Fehlpässe dabei. Und Wolfsburg hat es einfach clever gemacht, die neutrale Zone extrem schnell überbrückt haben und waren dann immer relativ schnell vor dem Bietigheimer Goalie. Sami Aitokayo hat wieder ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert, hat auch auf der Seite, wo ich dann saß, zwei, drei brutale Saves gehabt. Das war also wirklich gut gemacht. Aber du merkst halt, früher hat man halt in der DL2 nur den einen Trick gemacht, da kamst du halt durch. So, jetzt machst du halt den Trick und da steht halt Archibald da und gibt dir halt mal gleich mal eine Kelle. Also du merkst schon, dass es in der DL einfach einen Schritt schneller ist. Und am Ende des Tages war Bietigheim echt bemüht. Also nicht nur stets bemüht, sondern das war echt ein sehr, sehr gut anzusehendes Spiel. Aber du merkst einfach, Wolfsburg ist abgewichster, abgezockter. Die spielen das mit mehr Ruhe raus. Und natürlich ein Chad Picard hinten im Tor, der das alles mal ordentlich wegmoderiert hat.
Ja, definitiv. Und wie du sagst, abgewichst, clever. Die Tore sind halt auch, ne? Also das 0-1 ist ja schon nach 58 Sekunden gefallen.
Ja.
Dann hast du ein richtig starkes zweites Drittel, bist absolut ebenbürtig.
Ja.
Und dann kassierst du nach 27 Sekunden und nach 2 Minuten 25 im letzten Drittel die Gegentore. Damit hast du halt die Moral dann einfach auch ein bisschen gebrochen. Und wer das 4-0 sich nochmal angucken will, Christopher de Sousa.
Ja, also Alter, ich bin ja echt, ihr habt den wirklich noch nie live gesehen. Und wenn der da unten mit der Scheibe anfängt zu arbeiten, da kommst du aus dem Staunen immer raus. Ich habe teilweise meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Das lag nicht an der Ivy-Flasche, sondern das lag an de Sousa. Und am Ende des Tages war das schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Aber Hut ab an die Bietigheimer Fans. Fand ich cool. Also die haben da schon Stimmung gemacht, obwohl das Stadion ein bisschen voller sein könnte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber am Ende des Tages, das 2-0, das war, glaube ich, der Sonntagsschuss, oder?
Ja.
Der zieht den von der blauen Linie mit dem Handgelenk und zieht den halt unter die Latte, das klingelt und das Ding ist halt drin. Also den machst du jetzt auch nicht alle zwei Stunden, sondern war einfach ein Zufallstreffer. Aber du hast dann schon gemerkt, dass so die Körner ein bisschen gefehlt haben im letzten Drittel.
Richtig. Ja. Du hast dich einfach aufgerieben und leider nicht belohnt. Und das muss in den nächsten Spielen einfach noch besser werden, dass du für den Aufwand, den du betreibst, noch belohnt wirst. Das hat man auch dann gestern gesehen gegen Augsburg.
Ja.
Da hat man auch ein überragendes zweites Drittel wieder gehabt und ist angerannt und ist sogar in Führung gegangen, um dann am Ende des Tages mit 2-4 doch zu Hause zu verlieren und ohne Punkte dazustehen. Das ist frustrierend, aber deswegen haben wir am Freitag jetzt direkt die nächste Chance. Und ich denke, für jeden der Spieler wird es einfach ein überragendes Gefühl sein, in der Köln Arena zu spielen.
Ja.
Da geht es nämlich dann nach Köln, das zweite Auswärtsspiel der Saison, nach jetzt drei Heimspielen dann, die wir schon haben. Das wird, glaube ich, nochmal speziell da an der Kölner Arena einzuladen. Da wird jeder so ein bisschen ein Funkeln im Auge haben und dann gucken wir mal, vielleicht können wir da ein paar Punkte mitnehmen.
Ja, aber ich glaube auch. Aber ich kann euch versichern, gegen Wolfsburg war der Marco nicht schuld. Ich habe den Marco nach dem Spiel gesehen, er hat geschwitzt. Freunde der leichten Unterhaltung. Also der hat da richtig zu tun und das ist schon mal nicht ohne, deswegen Hut ab, Marco. Also ich habe mir das angeguckt, du bist ja echt ständig unterwegs und da kommt man schon mal ins Schwitzen.
Ja, danke, danke, danke. Ich tue mein Bestes. Aber weil du gesagt hast, Zuschauer und es hätte voller sein können, ich habe mir das auch mal angeschaut und also ich weiß nicht, an was es liegt. Liegt es daran, dass man in den Stadien Maske tragen muss? Ich würde es gerne mal wissen. Mich interessiert es. Warum gehen manche nicht hin? Ist es wirklich nur diese Maske? Weil du darfst ja großteils deine Arenen wieder voll auslasten oder zumindest zur Hälfte. Ne? Die Eisbären haben ihre beiden Spiele jeweils ausverkauft gehabt mit 6.400. Das ist, wie gesagt, 50% der Kapazität. Die Kölner Haie haben im Schnitt 8.400 drin. Das sind natürlich tolle Zahlen, aber nicht das, wo sie mal waren. Aber wenn du dann halt nach unten guckst, und da nehme ich um Gottes Willen Bietigheim natürlich mit rein, aber Wolfsburg, 3 Heimspiele, ja. 1.100 im Schnitt.
Ja.
Ist es das Wetter? Ist es noch zu warm, dass man noch nicht an Eishockey denkt? Weil das ist der deutsche Vizemeister.
Ja, und das hat mich ein bisschen gewundert, dass Bietigheim gegen Wolfsburg zu Hause spielt. Und Wolfsburg ist ja als Gegner wirklich interessant. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, letztes Jahr Vizemeister. Vizemeister.
Ja, aber du hast gesehen, wie viele Leute waren aus Wolfsburg dabei?
3.
Du hast gezählt?
4. 4
waren es. Ja, danke.
4 waren es.
Unten in der ersten Reihe standen 3 oder 4 Mädels, das war's.
Ja, genau. So. Und oben links stand nur einer. Aber ja. Gut, der kam mal gegen mich nicht an. Ne? Ich war lauter, muss man ganz klar sagen. Ich bin immer aufgestanden, ich war immer Bietigheimer. Und das, also den Ehrgeiz kann man mir wirklich nicht nachsagen. Steht auch, wenn ihr Bietigheimer seid oder Steeler seid, dabei, immer dabei. Also der hat mal nichts zu melden gehabt. Ja.
Genau.
Schauen wir noch Mannheim-Krefeld zum Abschluss, 3-2 Overtime. Da hat sich Krefeld immer ein bisschen am Riemen gerissen oder Mannheim hat vielleicht den Gashebel ein bisschen weggenommen. Sie waren ein bisschen unkonzentriert. Aber Krefeld hat da die ersten Punkte geholt. Herzlichen Glückwunsch, finde ich schon cool. Aber ja, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Aber gegen Mannheim war das mal ein Achtungserfolg, dass man den Punkt in Mannheim zum Beispiel holt. Also es war auch nicht schlecht.
Ja, definitiv. Ja. Und vor allem ist es dieses Spiel, was halt keiner erwartet hätte. Ne? Mannheim 34 Schüsse dominiert eigentlich zu Hause und Krefeld 15.
Ja.
Von daher, das ja. ist.
Das Visier und am Ende eingestellt.
die haben Powerplay-Treffer gemacht. Plachter und dann am Ende Corby Holzer 50 Sekunden dann in der Verlängerung hat es nur gedauert. Von daher, war krass, dass Mannheim eigentlich so dominant war. Dann natürlich auch Oleg Schilin, sein erstes Spiel im Tor für Krefeld, konnte sich natürlich auch auszeichnen bei den Statistiken. Mhm. Und aber Mannheim am Ende dann vielleicht doch mit dem Favoritensieg.
Ja, und dann haben wir noch Wolfsburg gegen Schwenningen 1-0. Und was mir halt da auffällt, ist wieder, dass den Strahlmeier hat 33 Schüsse abgewehrt. Wolfsburg hat 25 Mal aufs Tor geschossen. Das ist einfach ein großer Rückhalt. Und das macht Sinn, diesen Typen einfach mal 3 Jahre weiter zu verpflichten. Also Hut ab, sehr, sehr gut. Gute Leistung zu Hause. Ich glaube, das war der 3. Shutout, haben wir schon gesagt, ne?
Dritte in Folge.
Kann man mal so machen.
So beide Torhüter, ne? Erst Strahlmeier, dann Picard, dann wieder Strahlmeier. Brett. Absolutes Brett.
Ja. Absolutes Brett, Brettkreuz. So. Oh, der war schlecht, ich weiß. Aber gut, ja, da müsst ihr jetzt alle durch, das ist so. Ja, nächste Spiele haben wir schon gesagt. Ingolstadt gegen Düsseldorf. Das wird auch wieder so eine Wundertüte, wo man echt nicht weiß, wo es hingeht. Bin gespannt, wie sich die Düsseldorfer in Ingolstadt schlagen werden. Iserlohn, Red Bull. Also da... Iserlohn hat da echt gute Chancen zu Hause. Also ich glaube schon, dass die zu Hause eine Macht sind und die haben da wirklich Chancen, das Spiel zu gewinnen.
Ja, warten wir es ab. Also ich glaube es auch. Chancenlos bist du da nicht. Und du hast wieder sicherlich ein gutes Publikum hinter dir. Vielleicht, ja, man muss abwarten. Es ist eine totale Wundertüte. Ich weiß es nicht. München wirkte da jetzt auch noch nicht so. Sie sind einfach so clever. Ich bin gespannt. Iserlohn ist ein sehr stürmisches Team, sehr offensiv stark.
Ja.
Und deswegen, ich bin super gespannt, da kann alles passieren. Das kann ein 6-1 werden, das kann aber auch ein 0-4 werden, das kann aber auch ein 5-4 werden. Also da ist irgendwie alles drin,
finde ich. Da ist alles dabei.
Und deswegen schaltet ein, guckt euch die Spiele an. Oder geht einfach in die Stadien und macht die wieder voller.
Ja, ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, weil du merkst einfach, dass wenn die Spieler aufs Eis kommen, da ist schon eine ganz andere Spannung da, eine Körperspannung. Die fahren schon ganz anders aufs Eis, wenn die Fans jubeln, und das haben sie echt verdient. Deswegen geht in die Stadien, schaut euch's an. Ich darf leider nicht mehr nach Bietigheim, aber das hat andere Gründe. Gut. Ja, lasst uns noch kurz abschließend noch mal ganz schnell über die DL2 huschen. Also es ist mittlerweile auch klar, dass alle Vereine die Lizenz erhalten haben. Beginn ist der 1. Oktober. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so effektiv drauf geguckt, aber ich glaube, dass so die üblichen Verdächtigen mit Kassel, Freiburg, Löwen, Frankfurt, Kaufbeuern, glaube ich, schon da oben mitspielen, beziehungsweise Ravensburg, nicht Kaufbeuern. Kaufbeuren wird auch eine Rolle spielen, aber ich glaube, dass es so die üblichen Verdächtigen sind. Und ich bin mal gespannt, weil dieses Jahr ist es ja so, dass wenn die Löwen nicht Meister werden, dann steigt nur einer ab. Und das wäre ja für euch natürlich auch Hammer, muss man so sagen, wie es ist.
Ja, wenn du dann nur Vorletzte. Ich finde es, also wie gesagt, die Regeln sind klar. Es kann nur Frankfurt aufsteigen. Frankfurt hat ein sehr gutes Team, haben aber eine komplett verkorkste Vorbereitung, ja. Denn Corona-Fälle, hier Quarantäne, Testspiele abgesagt, die testen jetzt am heutigen Abend, glaube ich heute oder morgen, gegen Halle, anstatt wie eigentlich ausgemacht gegen, ich weiß gar nicht, wen sie das Heimspiel hatten, was sie absagen mussten, gegen Landshut. Mhm. Da heißt du, das andere Top-Team oder eins der anderen Top-Teams in der DL2 getestet, jetzt testest du gegen Halle, nichts gegen Halle, aber das ist halt dann doch Oberliga.
Ja,
ne?
Klar.
Davor hast du in Tilburg 5-1 verloren. Frankfurt muss ich noch finden. Neuer Trainer, viele Neuzugänge. Ja. Komplette Kehrtwende im System und in der Ausrichtung dieses Teams. Da ist ein kompletter Umbruch stattgefunden. Bin ich sehr gespannt. Landshut hat sich unglaublich stark verstärkt, spielt aber die ersten 6 oder 8 Spiele alle auswärts, weil das Stadion jetzt endgültig fertig umgebaut wird. Und es wird ein absolutes Schmuckkästchen.
Ja.
Da bin ich aber auch gespannt. Hat 2 sensationelle Torhüter, Petzold und Olafer Schmidt. Landshut wird normalerweise, wenn alles gut läuft, richtig gut mitspielen und eine richtig gute Rolle spielen. Und ja, in Kassel, ich habe heute ein Video gesehen. Wow, was du aus diesem Blechkasten da, der vollkommen überaltet in Kassel da steht, neben dem Aue-Stadion rausgezaubert hast. Die haben einen Videowürfel installiert. Die Flexbande ist drin. Also wirklich absolut Hut ab. Kassel stellt sich für die Zukunft auf. Die haben einen Videowürfel jetzt. Puffy, du solltest deine Karriere vielleicht doch nochmal aktivieren und mit der Eintracht irgendwie in Kassel nochmal spielen. Es lohnt sich jetzt.
Okay, das heißt, ich kann jetzt meine 38 Gegentore am Videowürfel oben sehen, weißt du?
Ja. Ja, und du sitzt nicht dabei in der Drittelpause, wenn du nicht im Sauerstoffzelt bist, auch noch auf einem richtig gemütlichen Sitzplatz in der Kabine, weil das haben sie auch umgebaut.
Ich dreh durch,
und die
ehrlich?
Dusche ist jetzt sogar gefliest.
Leck mich fett.
Da gibt es jetzt warmes Wasser.
Da gibt es auch Dusche. Ist ja geil.
Ja,
also
ich
müsst,
ja,
ihr noch mal, müsst ihr nochmal angreifen. Ja, ich glaube auch.
Kassel wird definitiv für mich auch wieder eine Top-Rolle spielen. Freiburg hat eine sehr gute Vorbereitung bis jetzt gespielt. Kaufbeuern wird definitiv auch ein Top-Team werden. Das ist, bleibt spannend. Und natürlich, man darf sie nicht vergessen, Ravensburg hat auch einen kompletten Turnaround gemacht.
Ja.
Neuer Manager, neuer Trainer, neue sportliche, also sportliche Leitung, neue kaufmännische Leitung. Rainer Schahn hat die Geschäfte übergeben an 2 Nachfolger. Sie haben einen Aufsteiger mit Selb. Ja,
absolut, ja.
Welche Rolle spielen die?
Keine
Ahnung. Macht Tölz nach ganz vielen Abgängen? Die besten Spieler sind alle weg. Da sind ein paar Wundertüten dabei.
Ja.
Auch Dresden mit einem unglaublich jungen Team.
Ja,
die bauen sich was für die Zukunft auf.
Auch Bayreuth kooperiert mit Nürnberg. Es ist ja auch keine unspannende Geschichte, das muss man auch sagen. Und ich habe zum Beispiel immer gerne Kassel gespielt, weil das war so Geruch der 80er. Das war einfach mal eine Eishalle, da kamst du rein. Da ist der Schwitzanzug schon von selbst gestanden. Also das war alles.
Das ist jetzt weg.
Schade.
Also, kannst du dir das vorstellen, dass die Eimer unter der Decke vielleicht weg sind?
Nein, das gibt's nicht.
Das muss ich mal noch gucken. Nein. Das muss ich mal rausfinden, ob die Eimer da weiter unter Decke hängen oder ob sie die jetzt abgenommen haben, weil es jetzt irgendwie eine bessere Klimatisierung da drin gibt oder so.
Ja.
Also die sind da voll im Umbau und deswegen Kassel Hut ab. Ich habe da Videos gesehen.
Fahren wir mal zusammen hin, Marco. Machen wir mal. Wir müssen das mal unter die Lupe nehmen. Machen wir Bandencheck-Podcast on Tour.
Ich glaube tatsächlich, die DL2 spielt doch durch. Die machen die eine Länderspielpause? Siehste? Jetzt ist ist man nicht mehr in der DEL2 und schon weiß man das
und
nicht
schon weiß man es nicht mehr. Aber andere Geschichte, wie ist denn das jetzt für dich? Andere Stadien, anderes Umfeld. Was macht das mit dir, Marco? Erstmal Köln Arena. Ole, ole.
Ja, hör mir auf. Ich freue mich so unglaublich drauf. Das wird ziemlich verrückt. Ich habe schon gehört, meine Betreuerkollegen haben mich darauf vorbereitet. Brutal lange Wege in der Köln Arena. Da muss man weit laufen für alles. Da musst du halt ein bisschen schnell sein. Aber das geht ja. Also ich habe gerade nochmal gecheckt. Die spielen die Länderspielpause durch. Also vielleicht sollten wir den Podcast on Tour tatsächlich in der Länderspielpause in Kassel irgendwo das mal einplanen. Ja. Und mal gucken, da spielen die... Die haben bestimmt ein, zwei gute Partien zu Hause. Why not? Warum sollte man die eishockeyfreie Zeiten der Penny DEL nicht mit Eishockey überbrücken in der DEL2?
Ja, so sieht's
vielleicht
aus.
Fragen wir doch mal den Herrn Rudorich, ob der uns da vielleicht was Gutes vermitteln kann.
Oh ja, das müssen wir mal machen. Er war ja auch schon bei uns zu Gast. Deswegen, René. Bring den goldenen Helm mit.
Da sind wir wieder. Genau, goldener Helm.
Ja,
der ist wieder da. Auch in der DL.
Der rote ist weg, der goldene ist wieder da.
Genau, die Partnerschaft mit Cleverfit ist leider ausgelaufen. Die Fitnessbranche ist von der Pandemie natürlich mit am heftigsten getroffen. Ja. Und man hat sich da nicht auf ein neues Engagement geeinigt. Deswegen ist der goldene Helm wieder da. Sowas gibt es aktuell in der Penny DL nicht. Ist für die Zuschauer also jetzt der Top-Stürmer, der punktbeste Spieler, oder kann ja auch der, muss ja nicht ein Stürmer sein, kann auch ein Verteidiger sein, jetzt erkennbar am goldenen Helm.
Ich weiß, wer den goldenen Helm letzten Sonntag hätte bekommen sollen. Das war's ganz klar du, aber auf mich hört da keiner, ich habe nichts zu sagen, aber.
Danke.
Ja, tatsächlich, also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Aber gut, meine lieben Freunde der schwarzen Hartgummischeibe, da sind wir wieder durch. Es war mir wieder, wie der Marco sagt, ein innerliches Blumenpflücken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Uns würde es riesig freuen, wenn ihr uns mal Rezensionen schreiben würdet. Also natürlich nur positive, aber schreibt uns, teilt uns, liked uns, shared uns. Da haben wir noch viel Nachholbedarf, was so dieses Social-Media-Konstrukt anbelangt. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unter die Arme greift. Wir hätten es verdient. Wir reißen uns jede Woche mit dem goldenen Helm den Arsch auf. Und,
ja, finde ich auch, oder?
Ja,
Wahnsinn. Wöchentlich.
Aber wöchentlich. Wir freuen uns wirklich, euch mit unserem Gefasel so ein bisschen Spaß zu bringen. Und wir machen das echt gern. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns mal da ein bisschen unter die Arme greift und uns Social Media einfach ein bisschen anschiebt.
Ja, perfektes Schlusswort. Ja. Macht es. Man kann unsere Postings natürlich sehen, wenn man uns nicht liked, aber für uns ist immer schöner, wenn ihr uns liked. Spotify, gebt uns so ein Abo oder so. Das ist ein schönes Feedback, um zu sehen, dass ihr das gerne hört. Wenn ihr es nicht hört, sagt es uns trotzdem. Sagt, wo wir uns verbessern können. Ja. Soll ich einen Puffi rauswerfen?
Ja, und, genau.
Ne, soll der Jörg an der Technik irgendwie was anderes machen? Oder soll ich einfach mal die Fresse halten? Sagt es uns und wir freuen uns wirklich über Feedback. Und das absolute Schlussendwort, mein Lieber, das müssen wir dann für nächste Woche, haben wir definitiv, ich sage es jetzt einfach schon und ich weiß, dass er mitmacht, für nächste Woche müssen wir nochmal über einen sensationellen Erfolg berichten. Die Para-Eishockey-Nationalmannschaft hat es geschafft.
Aufstieg!
Wir haben es gepostet. Sie haben zwar das allerletzte Spiel heute leider verloren, aber das ist ja egal. Sie haben den zweiten Platz geholt bei der BWM, das bedeutet Aufstieg und die Qualifikation für das Turnier oder das Qualifikationsturnier ist klar. Das heißt, man kann auch um Olympia spielen und somit Silber geholt bei der BWM, herausragende Siege und auf den Social-Media-Kanälen der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft, so heißt es nämlich, könnt ihr mal schauen, da gibt es unter anderem ein Video von einem Tor, Michigan-Goal, ne? Puck hinter dem Tor auf die Kelle genommen und oben ins Lattenkreuz reingelegt. Also die Jungs haben gegen Polen 14-0 gewonnen. Ja, guckt ihr das mal an. Gegen Polen 14-0 gewonnen. Sie haben 13-1 gegen Finnland gewonnen. Sie haben, glaube ich, gegen Schweden 3-1 gewonnen, genau. Also sie sind richtig, richtig gut unterwegs und deswegen jetzt heute leider zum Abschluss, aber da war dann vielleicht auch die Konzentration raus, weil man stand ja schon fest und es ging eigentlich nur noch um die goldene Ananas. Aber natürlich, also Silber, allerherzlichsten Glückwunsch. Und das werden wir doch mal nächste Woche vielleicht noch mit Herrn Pokorny besprechen. Vielleicht hat er auch einen der Top-Spieler für uns, denn unter anderem muss man einfach mal so sagen, Felix Schrader macht einfach mal 7 Tore beim 14-0 gegen Polen. Der Mann weiß, wie die Kiste getroffen wird. Also
krass.
Großes Kompliment, geiler Sport und da müssen wir nochmal drüber reden.
Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Liebe Leute, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir sind raus für heute. Wir wünschen euch eine supergeile Woche oder vielmehr ein supergeiles Wochenende, weil wir ja freitags rauskommen. Bleibt uns wohl gehaben und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Servus.
Ciao.